Heute geht's weiter mit High Conviction. Wieder treffen echte Überzeugung und echtes Geld zusammen. In Teil 2 unserer Top 3 für 2026 Doppelfolge verrät euch Stefan Waldhauser die in seinen Depots dritt- und vierthöchst gewichteten Aktien. Beide liegen auch schon mit unterschiedlichem Erfolg im Scalable Depot von Echtgeld TV. Erstens Lyft. Wir sprechen über den zuletzt 25%igen Kursrücksetzer, über den Free Cashflow und die niedrige Bewertung. Aber auch über die Frage, was passiert, wenn Plattformen plötzlich kapitalintensiver werden. Zweitens, und jetzt wird's unbequem, PayPal, von einigen auch PayPal genannt, in Stefans Wahrnehmung eine der most hated Stocks überhaupt, aus unserer beider Sicht aber grotesk günstig bewertet und leider trotzdem auch mit Risiken. Die sind beim Investieren halt immer dabei und deswegen kurz, bevor es mit Teil 2 richtig losgeht, die Risikohinweise vom Chief Economist von Scalable Capital, Christian Beröhl.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Ja, willkommen zurück, muss ich ja sagen. Sowohl an euch als auch an Stefan Waldhauser. Grüß dich, Stefan.
Hallo, Tobias.
So, kleines Break haben wir jetzt gemacht. Wir sind mit zwei Dritteln eigentlich durch. Aber wir haben ja gar nicht zwei Drittel, wir haben ja vier Drittel. Also neben den drei ohnehin hochgewichteten Aktien haben wir noch eine vierte mit dabei, weil wir sie schon eine ganze Weile immer mal wieder auch hier hatten, weil sie in der Tat nicht nur bei dir eine große Position im Portfolio ist, sondern seit spätestens gestern dann auch bei mir in der finalen Gewichtung angekommen ist. Ich bin jetzt in PayPal etwa zu 4% vom liquiden Nettovermögen investiert. Bei dir sind es über 10. Im Wikifolio sind es 9,1. Also das kann ich sehen.
Ja, das ist so ungefähr 10%. Ja, also diese sind meine vier High-Conviction-Werte alle roundabout 10%.
Aber bevor wir zu PayPal kommen, starten wir noch mit einem Titel, der ebenfalls bei dir eine Rolle spielt. Der ist nun aber wirklich mit 9,1 gewichtet. Da bin ich jetzt eben beim falschen Wert gewesen. Korrigiere das noch schnell. Die PayPal ist bei dir im Wikifolio mit 9,3% gewichtet. So viel Zeit muss sein. Lyft hingegen, die ich seit April und August 25 mit einem durchschnittlichen Kurs von 11,64 im Depot schon habe, die ist bei dir mit 9,1% gewichtet. Und da holst du uns vielleicht einfach mal ganz kurz ab, was sich da in letzter Zeit bei diesem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, das ist ja schon mal das Erste, was auffällt, einer Marktkapitalisierung von 7 Milliarden und einem Enterprise Value von 6,6 Milliarden Dollar, was sich da so in den letzten 6-12 Monaten getan hat.
Ja, Lyft ist eine meiner hochgewichteten Aktien seit ungefähr einem Jahr. Und im ersten Jahr 2025 meines Investments hat das ja schon sehr, sehr gut funktioniert. Gerade ist die Aktie wieder zurückgekommen von hier über 20 Dollar auf, das sind jetzt Euro, 16 Euro. Zwischendurch hatte sich von April, ich glaube sogar, das war ungefähr die Zeit, als wir miteinander drüber geredet haben, hatte sich die Aktie tatsächlich verdoppelt innerhalb von einem halben Jahr.
Das muss so sein, das Timing des Erstkaufs war ganz gut.
Genau.
Das Timing des Zweitkaufs, das sieht man übrigens auch. Also das Timing des Zweitkaufs eben auch. Ne? Also wir hatten ja dazu zwei Aufnahmen gehabt und in der Tat in den Phasen habe ich jeweils gekauft. Deswegen bin ich jetzt schon, also ich bin wirklich gespannt, wie ich hier nach meiner eigenen Vorbereitung jetzt auch mit deiner High Conviction umgehe. Denn im Grunde genommen bin ich mit 3.000 ja schon mal an einem ganz guten Wert. Aber nochmal für eine Aufstockung im Bereich 1.000 bis maximal 2.000 Euro wäre noch Platz. Aber da muss ich in der Tat sagen, da habe ich mir noch gar keinen Kopf drüber gemacht, ob das heute geschieht. Die Story grundsätzlich ist ja spannend. Und die Story ist vor allen Dingen die eines Unternehmens, was in einem Markt aktiv ist, wo es die ganz klare Nummer 2 ist und nicht der Marktführer namens Uber.
Lyft wurde angesehen als ja der doppelte Loser. Einmal der Loser gegen den übermächtigen Wettbewerber Uber. Und auf der anderen Seite wurden alle diese Ride-Hailing-Plattformen inklusive Uber angesehen als Loser, Verlierer im Zeitalter der autonomen Fahrzeuge. Und aus meiner Sicht völlig zu Unrecht. Und das ist jetzt, hat sich im Investment Case in den letzten 6-12 Monaten, denke ich, verändert. Man hat jetzt gesehen, dass es wohl kein Winner-Takes-It-All-Markt werden wird. Also es wird nicht Elon Musk den Schalter umlegen und auf einmal sind alle Teslas, die hier rumfahren,
an die wirklich hartgesonnenen Tesla-Fans glauben, nur noch an diesen Schalter, dass das so ohne weiteres funktioniert. Aber es gibt ja so dieses andere Unternehmen von dieser Kleinstfirma namens Alphabet. Und diese Kleinstfirma, diese Kleinsttochterfirma heißt Waymo und die macht mittlerweile, glaube ich, 1 Million Fahrten.
Waymo ist sehr, sehr erfolgreich, aber Waymo experimentiert mit ihrem Geschäftsmodell. Und Waymo geht in einigen Städten alleine an den Markt, in anderen Städten mit Uber an den Markt und in einer Stadt auch mit Lyft an den Markt. Also die probieren momentan verschiedenste Partnerschaften aus. Aus meiner Sicht wird es ein hochfragmentierter Markt werden mit vielen, vielen Playern. Und die beiden Demand-Aggregatoren Uber und Lyft werden eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem Mobilitätsmarkt der Zukunft spielen. Und die ganz, ganz wichtige Partnerschaft, also es gibt viele Partnerschaften von Lyft bezüglich autonome Fahrzeuge. Das bekannteste, wo die Aktie dann auch darauf reagiert hat, war tatsächlich die Bekanntmachung da mit Waymo zusammen in Nashville an den Start zu gehen. Für mich vielleicht noch spannender ist die Partnerschaft von Lyft mit einem Unternehmen, einem Startup namens Tensor. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Tensor ist auch ein Silicon Valley-Unternehmen. Tensor baut das erste, den ersten Robocar, nennen sie es, der sich an private Besitzer wendet und auf Nvidia-Technologie basiert. Und Lyft hat mit Tensor eine Partnerschaft geschlossen, die ist zweigestaltet. Erstens ab 2027 will man eine eigene Flotte aufbauen. Da reden wir aber von ein paar hundert Fahrzeugen erstmal von diesen Tensor-Fahrzeugen. Man kann sich diese Fahrzeuge vorstellen wie Waymo-Fahrzeugen, also mit sämtlichen LiDAR-Sensoren und so weiter ausgestattet. Wird ziemlich teuer sein. Und Lyft wird da eine eigene Flotte aufbauen. Aber auch vor allen Dingen wird Tensor seine Fahrzeuge anbieten an private Kunden. Und da ist von der Integration in das Lyft-Ökosystem alles so weit vorbereitet, dass vom Fließband, wo diese Tensor-Fahrzeuge vom Band rollen sollen, ab 2027, glaube ich, oder vielleicht auch schon etwas früher in Kleinserie, können private Besitzer dieser autonomen Fahrzeuge diese dann in das Lyft-Netzwerk reinhängen und damit Geld verdienen. Im Endeffekt das, was Elon Musk mit Tesla verspricht seit vielen Jahren, will Tensor jetzt mit dem Demand-Aggregator Lyft und auf Basis von Nvidia-Technologie an den Start bringen. Das ist jetzt nur eine Partnerschaft. Wie kommerziell erfolgreich sie sein wird, weiß ich nicht. Ich will damit nur immer wieder zum Ausdruck bringen, Lyft ist da mittendrin und nicht nur irgendwo dabei. Und die spielt eine ganz wichtige Rolle. Und
sie ist eben eine brutal andere Größe, sorry Stefan, dass ich da unterbreche, sie ist eine brutal andere Größe im Bereich der Marktkapitalisierung gegenüber einer Uber.
Natürlich.
Es ist immer also, noch so. Ich meine, diese Lyft, das ist das Viertel eines Quartals Free Cashflows von Alphabet. Also im Grunde genommen, das ist ein Husten, dann zahlt man da vielleicht einen kleinen Aufpreis, geht da auf 10 Milliarden hoch, kann dann sagen, nach dem Motto, das ist ja alles ganz in Ordnung, wie wir es hier machen, und versucht, diese Aktien aufzukaufen, um dann eben auch das Know-how und auch ein Stück weit die Kundenplattform, die gewohnt ist, auf der Plattform unterwegs zu sein, eben zu haben. Und man hätte ja eine Kundenplattform, die nicht nur in den USA aktiv ist, sondern als Kunde von FreeNow bekommt ihr das ja jedes Mal, wenn ihr die App im Moment aufmacht, angezeigt, dass FreeNow mittlerweile eben auch ein Teil von Lyft geworden ist.
Ganz genau. Natürlich ist Uber auch in einer ganz anderen Größenordnung unterwegs vom Umsatz wie Lyft, muss man auch sagen. Aber es ist immer noch so, ich kann mich erinnern, vor einem Jahr habe ich hier erzählt, dass jeder Dollar Umsatz von Uber viermal so teuer bezahlt wird von den Aktionären wie der von Lyft. Das gilt für den Umsatz, das gilt für den Cashflow. Dieses Ratio hat sich von 1:4 auf 1:3 mittlerweile verändert. Sprich, Lyft hat in den letzten 12 Monaten wesentlich besser abgeschnitten an der Börse als Uber. Aber auch dieser Aufschlag macht, also das Dreifache macht absolut keinen Sinn. Es gibt hier
zwei Player. Wie viel davon ist aus deiner Sicht auf eine Übertreibung beim Preis von einer Uber-Aktie zurückzuführen?
Nein, würde ich nicht sagen. Also ich bin auch in Uber investiert. Uber habe ich wesentlich geringer gewichtet. Ich setze darauf, dass das wirklich ein langfristiger Trend ist, dass diese beiden führenden Ride-Hailing-Plattformen, auch weil ich gar nicht so an den Siegeszug der autonomen Fahrzeuge glaube. Ich glaube, dass wir die nächsten 20, 30 Jahre hybride Plattformen sehen werden mit menschlichen Fahrern teilweise und autonomen Fahrzeugen auf der anderen Seite. Und dass Uber und Lyft eigentlich die beiden Unternehmen sind, die im Mobilitätssektor die in großen Batzen des Kuchens abbekommen werden. Waymo muss erst noch zusehen, dass sie ein profitables Geschäftsmodell auf die Beine stellen. Ja? Entweder alleine oder aber eben mit Unterstützung von solchen Playern in der Wertschöpfungskette. Und ich glaube, Uber und Lyft sind da beide hervorragend aufgestellt. Uber ist noch besser aufgestellt, aber den dreifachen Preis zu zahlen, sehe ich nicht ein. Ich bin in Uber, ist so eine durchschnittliche Gewichtung bei mir. Ich bin aber mehr als doppelt so hoch gewichtet in Lyft nach wie vor. Auch wenn ich sagen muss, das wollte ich vielleicht noch ergänzen, ich habe tatsächlich nach dieser ersten kurzfristigen Kursverdopplung auch mal Gewinne mitgenommen bei Lyft. Und zwar, weil es mir einfach dann zu hoch gewichtet war. Ich war da über 15% hochgeschossen aufgrund meiner High Conviction und dann reduziere ich das wieder etwas. Also,
und dann bist du auf 10% zurückgegangen, oder?
Genau, auf 10% zurückgegangen auf eine normale High Conviction Position.
Okay, ja, okay. Also 10% ist wahrscheinlich auch nicht für jeden von euch geeignet, weil das ist eben dann schon etwas, wenn sich so eine Aktie dann mal stark bewegt. Da guckt man, also man merkt dann auf einmal, dass man öfter hinguckt. Und das ist ein extrem gutes Zeichen dafür, wenn ihr merkt, dass sich euer Blick beim Öffnen eurer Broker, eurer Informations-App sehr, sehr stark sofort auf einen Aktienkurs stürzt. Und dass möglicherweise auch die Bewegung des Aktienkurses für mehr als nur ein Lächeln oder ein etwas bockiges Gesicht sorgt, sondern wo eine ernsthafte Gefühlsregung kommt, dann ist es ein Signal dafür, dass diese Aktie dann möglicherweise bei euch zu hoch gewichtet ist und ihr mal darüber nachdenken solltet, diese Positionsgröße so zu reduzieren, dass euch ja bei einem Abendessen, wo ihr kurz auf den Kurs guckt, vor Schreck nicht das Handy aus der Hand fallen kann.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtiger Appell, Tobias. Kann man gar nicht oft genug wiederholen. Ich weiß von so vielen Leuten, die sehr früh bei Tesla dabei waren, die sehr früh bei Nvidia dabei waren, die sehr früh bei Palantir dabei waren und sich jetzt einfach von keiner Aktie trennen wollen, weil sie diesen 10-Bäcker, 20-Bäcker, was auch immer, erlebt haben. Und die, ich rede hier von 10% Gewichtung für eine High Conviction, die haben ein Klumpenrisiko von teilweise 30%, 40%, 50% ihres Depots, meistens noch etwas kleinere Depots. Das ist natürlich eigentlich, es ist unverantwortlich. Ja.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Kurzunterbrechung für unseren Partner Scalable Capital. Ist wichtig, zumindest für eure Kinder, denn bei Scalable gibt es ab sofort Kinderdepots. Das ist praktisch, weil ihr so in eurer gewohnten Depotumgebung Sparpläne für die Kinder anlegen oder mit Scalable Wealth automatisiert anlegen lassen könnt. So habt ihr den Vermögensaufbau der Kleinen oder der auch gar nicht mehr so Kleinen direkt neben eurem eigenen Portfolio im Blick. Scalable ist jetzt also euer Broker für die ganze Familie. Alle Infos findet ihr wie immer verlinkt in den Shownotes und natürlich in eurem Konto. Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Und bevor jetzt irgendjemand in die Kommentare reinschreibt, aber der Tim Schäfer, der Tim Schäfer macht das anders und ich habe ihn in der letzten Sendung auch sehr, sehr explizit dazu befragt, was bei ihm eigentlich beispielsweise bei seiner High-Conviction-Position beziehungsweise bei seiner zu einer High-Conviction-Position gewordenen Netflix-Position, die ja am Anfang ganz klein war, die sich aber eben netterweise einfach mehr als verhundertfacht hat, wie er damit umgeht und ob es irgendwelche Situationen gibt, wo er sich selber vorstellen kann, da mal Stücke oder auch die Gesamtposition zu verkaufen. Und da hat er einen anderen Ansatz und das habt ihr ja, wenn ihr das Gespräch gesehen habt, auch gemerkt. Er fühlt sich eben mit dieser Gewichtung auch sehr wohl. Das muss man auch dazu sagen, bei einem Depot, was über 3 Millionen Dollar an Wert hat, so wie es Tim ja auch vorgestellt hat auf seinem eigenen Kanal, ist es da bei ihm eben so, er hat 600.000 Dollar etwa in Netflix. Und es ist dann eine solche Position wie sie Stefan hier als High Conviction beschreibt und wie Stefan dann auch deutlich gemacht hat, dass er bei 15% dann sagt, also High Conviction hin, eigene Fehleranfälligkeit her, irgendwann ist auch mal zu viel und ja, wenn das im November dann dazu geführt hat, dass du verkauft hast, kann man ja dazu nur gratulieren. Aber jetzt sind wir ja wieder woanders, Stefan. Jetzt sind wir ja wieder angekommen in einem Bereich von 16 Euro. Die Aktie notiert in US-Dollar aktuell bei 18,30 Dollar, 18,50 Dollar. Und wie gesagt, ist vor dem Hintergrund eigentlich mit diesen 7,5 Milliarden US-Dollar Market Cap erstmal ja nicht so, dass man große Sorgen haben muss. Wenn wir uns mal die Entwicklung der Zahlen angucken, dann ist es eben auch weiterhin so, dass man da auch schon mit einem beeindruckenden Wachstum weiterhin unterwegs ist. 20% werden jetzt im Grunde genommen so für 2025, nein, nicht ganz 20% werden erwartet, 6,5 Milliarden werden für 2025 als Umsatz in den Raum gestellt und dieser soll dann in den nächsten beiden Jahren jeweils im Bereich so 12-15% wachsen, was dazu führen würde, dass das Unternehmen im Ende 27 oder Anfang 28 wird es darüber berichten, dass bis 27 der Umsatz auf 8,25 Milliarden gestiegen ist, woraus man dann so, zumindest aus der Analystenbrille blickend, einen US-Dollar als Gewinn pro Aktie ungefähr ausweisen will. Wie bewertest du A, diese Aussichten und wie bewertest du B, vor allem die aktuelle Bewertungssituation für die Leute, die vielleicht noch nicht aus den Sendungen im April und im August 2025 als Lüftinvestoren rausgegangen sind?
Also bei mir ist ja die wichtigste Bewertungsmetrik nicht ein Kursgewinnverhältnis, sondern ein Cashflow-Multiple. Das ist nach wie vor extrem niedrig. Das liegt zwischen 6 und 7 auf Basis der letzten 12 Monate. Hat sich also nicht wesentlich erhöht, obwohl der Aktienkurs wesentlich gestiegen ist. Soll heißen, der Cashflow ist enorm nach oben gegangen in den letzten 12 Monaten. Allerdings auch begünstigt. Das ist nicht nur rein operativ, sondern durch sinkende Rückstellungen für Versicherungen. Also da gibt es gewisse Bilanzierungsrichtlinien für diese Firmen, wie man mit Versicherungen umgehen muss. Das hat sich entspannt, weil man gesehen hat, insbesondere in Kalifornien, die Anforderungen waren zu hoch. Davon hat Lyft und auch Uber profitiert.
Ich unterbreche dich hier mal ganz kurz mit einer Sache. Wir machen mit dem Profitieren gleich weiter. Ich will es für die Podcast-Zuhörer nur einmal genannt haben, dass für 2024 8 Cent Gewinn pro Aktie gemeldet wurden und 1,85 Free Cashflow pro Aktie. Also hier sehen wir schon mal eine deutliche Differenz nach oben hin und diese Differenz bleibt so, vergrößert sich sogar noch ein Tick, denn auf der TTM, also der Betrachtung der zurückliegenden 12 Monate, ist es so, Earnings per Share bei knapp 40 Cent, damit man es einmal rechnen kann, und der Free Cashflow bei etwa 2,40, also 2 Dollar höher als der Gewinn pro Aktie hier ausgewiesen wird. Also das, um das nochmal zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, denn das Price-to-Free-Cashflow-Verhältnis im Moment ist dann eben nicht irgendwie wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf irgendwie Ende 40, sondern das ist Ende einstellige Betrachtung. Also wir sind hier so bei 7-8 beim Price-to-Free-Cashflow.
Genau, und dieses Geld konnte in den letzten Quartalen eben auch dazu verwendet werden, Aktien zurückzukaufen. Also eine sehr, sehr schöne Konstellation. Ich bin etwas skeptisch, aber auch mehr im Sinne von, nicht, dass ich mir Sorgen mache, sondern dass ich genau hingucke, inwiefern man jetzt anfangen wird, kapitalintensiver zu wirtschaften, sprich eigene Flotten zu kaufen für autonome Fahrzeuge. Also da gibt es diese erste Ankündigung, dass man ein paar hundert Autos kauft von der Firma Tensor. Das würde mir sicherlich nicht gefallen, wenn Lyft jetzt da im großen Stil Tausende und Zehntausende solche Fahrzeuge kaufen würde. Ich verstehe, dass man da alles Mögliche ausprobiert und guckt, wie sich das Ganze skalieren lässt. Aber mir gefällt es immer, wenn so eine Plattform wirklich sehr, sehr capital light ist. Aber Uber geht genau den gleichen Weg. Ja? Also auch Uber hat angekündigt, da gewisse Fahrzeuge jetzt zu kaufen. Lyft hat sogar.
Da steckt einfach wahnsinnig viel Margenpotenzial drin. Also ja, aus, auch da, ganz wenn, genau. Wenn wir uns mal überlegen, was so ein im Moment kostet, also die Fahrzeuge gehen ja durch diese neue Waymo-Bestellung beim Preis massiv runter. Also von den ehemals über 200.000 US-Dollar sind wir jetzt eben offenbar also unterhalb von 70.000 US-Dollar angekommen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich meine so 60.000 US-Dollar in Erinnerung zu haben, dass für die neuen Fahrzeuge nur noch anfallen. Und wenn man das dann wiederum in beispielsweise auch mal eine Leasingrate übersetzt für 3 Jahre, da muss man wahrscheinlich irgendwie davon ausgehen, naja, 36.000 geteilt durch dann die entsprechenden 36 Monate ist 1.000 Dollar maximal vermutlich dann pro Monat an Kosten. Und das sind dann eben 30 Dollar am Tag, die so ein Fahrzeug, wenn es dann auf dem Deckel von Lyft oder auch Uber alleine fährt, eben an Kosten verursacht. Und die Ladekosten sind relativ gering, da kommt zwar was dazu, aber dieses gesamte technologische Setup bereitzustellen, ist eben verhältnismäßig preiswert. Im Gegensatz zum Faktor Mensch, der eben 85-90% der Kosten bei einer Taxifahrt ausmacht und der eben dann wegfällt. Also von daher, da bin ich persönlich auch ein bisschen anderer Meinung, was das Thema eigene Bilanz anbelangt, weil ich glaube nicht, dass es auf der eigenen Bilanz wirklich ankommen wird. Ich glaube, die werden wild leasen, um dann eben laufende Kosten zu haben. Die erhöhen sich dann, aber damit eben auch die Marge, die wesentlich stärker im Unternehmen bleibt.
Ja. Also im Endeffekt ist es ja auch alles eine Frage, vertraue ich diesem Management? Das Management von Lyft ist ja noch relativ neu und alles, was die in den ersten 2-3 Jahren gemacht haben, hat wirklich Hand und Fuß auch von der finanziellen Seite her. Ja, die Gründer sind übrigens, sollte ich auch noch sagen, haben ihre Preferred Shares umgewandelt in ganz normale Common Shares. Also dieser Rückenwind von den Mehrfachstimmrechten der ehemaligen Gründer, Gegenwind natürlich, der ist weg. Das ist auch noch eine wichtige Nachricht gewesen aus den letzten Monaten. Und dann sollte man vielleicht noch sagen, dass Lyft schon eine Tochterfirma seit Jahren hat, die solche Flotten betreiben kann. Und das ist ein unterschätztes Asset gewesen, meiner Meinung nach, was jetzt so richtig zur Geltung kommt. Und daher auch diese Partnerschaft mit Waymo für Nashville baut Lyft eine eigene Facility zum Flottenmanagement, wo eben diese Fahrzeuge geladen werden, repariert werden und so weiter. Und das könnte natürlich eine Blaupause sein für weitere Städte. Also ich denke, da sind jetzt die ganze Industrie ist am Experimentieren, welches Modell ist für wen am geeignetsten. Ich glaube nicht, dass Alphabet wirklich hier so einen ganz tief in die Wertschöpfungskette mit Waymo reingehen will, und da wirklich die Autos selber alle finanzieren, selber betreiben. Ich glaube, da wird es andere Modelle geben und ich kann mich nur wiederholen. Lyft ist so klein im Vergleich zu Uber, dass ich da auch das größte Steigerungspotenzial sehe. Eine Verdoppelung von einem Geschäft von Lyft ist halt viel, viel einfacher möglich als eine Verdoppelung vom Geschäft von Uber.
Und bestimmte Sachen machen sie ja auch mit Uber zusammen. Es gibt zum Beispiel diese Initiative von den USA und im Übrigen auch von dem anderen Teil der Welt, wo autonomes Fahren schon praktiziert wird, nämlich von Baidu, die in 22 Städten über 17 Millionen autonome Fahrten bereits durchgeführt haben. Diese Robotaxi-Einheit von Baidu Apollo Go, mit der schließt man sich jetzt irgendwie zu einem, naja, Joint Venture oder zu so einem Robotaxi-Test in UK zusammen und will offenbar in London damit starten, dort mal auch auf den europäischen Markt zu beginnen und dort etwas Fuß zu fassen.
Ja, das sind also sehr, sehr interessante Dinge, finde ich, dass mit chinesischer Technologie und einem amerikanischen Ride-Hailing-Konzern dann in Europa so ikonische Transportmittel wie die berühmten schwarzen Londoner Taxis angegriffen werden.
Die Chinesen und die Amerikaner teilen sich Europa und dann zu, ne? das ist das Bild, was entsteht.
Ja.
Ja. Ja. Aber ist eine interessante Option und in China ist es ja in der Tat schon so, dass eben in vielen Städten autonomes Fahren schon praktiziert wird. Da redet man hier nicht so besonders intensiv drüber, aber es findet eben schon statt. Und ist auch da sehr, sehr komfortabel.
Ja, die sind da natürlich weiter als wir in Europa, aber ich glaube sogar auch weiter als man in den USA ist. Ja.
So, also von daher sind wir hier in einer Situation, wo der Preis der Aktie eben auch nochmal gemessen an dem im November erreichten Kurs eben ein Viertel nachgegeben hat, wir damit bei einer Aktie unterwegs sind und dafür ist es dann eben gut, dass ich diese Sendung mit Stefan mache, denn der reitet eben genauso wie ich beim Gewinn pro Aktie immer auf dem rumreite, eben auch auf dem Free Cashflow herum und damit sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich die Position hier eben auch nochmal vergrößere. Und vor diesem Hintergrund sage ich dann eben in der Ordermaske angekommen, 80 Aktien, ungefähr 1.300 Euro, dann nochmal dazu. Moment, jetzt gucke ich nochmal nach, wie viel ich eigentlich hatte. Bin ja ein großer Freund von glatten Zahlen. Bei 200 ist 280 eine schöne Zahl. Also von daher passt es. Also 80 Aktien dazu. Wir sind auch hier immer noch bei der zweiten Aufzeichnung. Sind wir am 22.01. erst um 12.25 Uhr angekommen. Also in den USA fangen jetzt an, die ersten Leute zu frühstücken. Deswegen auch hier Limit hinzufügen. Und wir können es ja einfach mal probieren, mal sehen, was da passiert. Ich gebe jetzt mal 16 Euro an. Wenn die heute nicht durchgeht, dann kann ich immer noch mal die Position in irgendeiner Form korrigieren. Es sei denn, heute kommt ausgerechnet eine Übernahmesituation, dann habe ich Pech gehabt. Aber ich gehe mal mit 16 Euro jetzt rein, also ein etwas tiefer angesetztes Limit mit einer nur 25%igen Wahrscheinlichkeit, dass diese Order in der nächsten Stunde ausgeführt wird. Aber ist ja auch nicht wichtig. Ist ja bis Dienstag erstmal Zeit und bis Dienstag werden, wenn nicht irgendwas ganz Wildes am heutigen Handelstag passiert, dann eben nochmal 80 Aktien im Depot sein. Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. Damit gehen wir, Stefan, zu der Aktie über, die wir jetzt auch schon eben ein bisschen angekündigt haben, über die wir eigentlich immer reden. Und deswegen muss sie auch in der Sendung mit dabei sein. Sie ist in deinem Waldhauser-Wiki mit 9,3% gewichtet. Ich selber habe zweimal gekauft. Ich hatte sie selber eine ganze Weile beobachtet. Dann haben wir auch Sendungen gemacht. Ich habe im August und September für durchschnittlich 58,20 Euro gekauft, liege damit eben 17% hinten. Die Position ist schon ganz groß. Die wird heute auf jeden Fall nochmal größer gemacht, weil das ist auch im privaten Depot mittlerweile ein Wert, der dort eben dann mit knapp 4%, das ist dann bei mir in meinem Depot, dann eben schon mal eine ganz ordentliche Gewichtung gewichtet ist. Und von daher werde ich die Position, was ich nicht vermute, solange Stefan mir das nicht ausredet heute, eben diese Position dann eben auch auf so ungefähr, sagen wir 5.000 Euro hier auch vergrößern. Vielleicht holen wir die Zuschauer und die Zuhörer hier einfach nochmal ab. Stefan, PayPal, warum, und da kannst du ja die Stimme für uns beide erheben, warum sind wir so angetan von diesem Unternehmen?
Ja, wahrscheinlich, weil wir gerne antizyklisch unterwegs sind, Tobias, weil ich glaube, von uns jetzt mal abgesehen und natürlich auch noch einigen anderen Marktbeobachtern sieht der Markt das ja ganz anders. Ich würde sogar sagen, das ist der most hated Stock überhaupt, oder?
Das kann ganz gut sein. Also es gibt ja, und das ist ganz schön deswegen, weil, also ich habe auf der einen Seite ein paar Kumpels, die auch unabhängig von dem, was wir hier bei Echtgeld TV gemacht haben, gesagt haben, ja, PayPal ist meine größte Position. Die ist jenseits bei einigen Kumpels von mir, jenseits von meinen 4, im Übrigen auch jenseits von deinen 10% gewichtet, sondern die nimmt bei einigen Leuten einfach mal 20-25% ein, weil die eben sagen, diese Aktie ist so verdammt nochmal günstig. Und das ist ja etwas, worauf wir in der Tat, das haben wir schon festgestellt, worauf wir beide stehen, günstig bewertete Titel. Und diesmal ist es auch in meiner Metrik ein günstig bewerteter Titel, denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis von der PayPal-Aktie ist im Moment bei 11 oder in dieser Aufstellung sogar bei 10,6. Also von daher, wir haben hier einen TTM, Trailing 12 Months, zurückliegende 12 Monate, einen Gewinn pro Aktie zu stehen von $5,26. Die Aktie notiert bei $56. Also hier ein eigentlich grotesk niedriger Multiple, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass der Umsatz zwar langsam, aber steigend ist, dass die Marge zwar langsam, aber dennoch steigend ist und wenn man berücksichtigt, dass das Unternehmen langsam, aber dennoch immer weiter abnehmend den Aktienbestand, die Anzahl der ausstehenden Aktien durch Aktienrückkäufe reduziert. Und das ist eine Zusammenstellung, wo ich sage, ja, es kann dummerweise sein, dass sowohl, ich nenne mich jetzt mal zuerst, dass sowohl ich als auch Stefan mit der Überzeugung, dass das eine preislich sehr attraktive Konstellation ist, komplett falsch liegen. Und es kann dummerweise auch sein, dass durch irgendwelche Entwicklungen, die wir nicht ansatzweise in unserer eigenen Blickrichtung haben, dass sich diese Aktie auch nochmal halbiert, um sich dann theoretisch auch nochmal zu halbieren. Nur ist es bei uns beiden ganz offensichtlich so, Stefan, dass wir diese Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, für relativ gering und die Wahrscheinlichkeit, dass es genau den anderen Weg nimmt, für verhältnismäßig hochhalten.
Ja, so ist es. Und ich glaube, die Geschichte von PayPal als Most Hated Stock ist einfach auch schon älter oder hat eine längere Historie, als wir beide jetzt da dabei sind als Aktionär. Also ich bin jetzt da 2 Jahre dabei, sitze auch auf Verlusten, 15% oder so. Aber das ist halt nichts gegenüber den vielen, vielen Privatanlegern, die vor 5 Jahren in die PayPal-Aktie rein sind, weil damals unter dem alten Management Wachstum um jeden Preis war angesagt. Man hat eine Firma nach der anderen dazu gekauft. Die Umsätze sind relativ stark gestiegen. Und die Leute, PayPal war einfach eine wahnsinnig populäre Aktie, ja, im Jahre 2000.
Gucken wir uns lieber den Kurs auch an. Also da gibt es ein selbst im Scalable-Chart sehr, sehr gut erkennbares Doppeltop im Bereich der 250 Euro. Also der Titel hat 80% an Wert eingebüßt seit seinen Höchstkursen im August und parallel dazu auch noch im, wo war es hier, im Juni dürfte es gewesen sein, im Juni, was war das eigentlich für ein Jahr? Wahrscheinlich 21. Also von daher richtig, richtig mehrere Schläge raufbekommen. Die Aktie hat sich nicht einmal halbiert, von 250 auf 125, nicht zweimal, von 125 auf dann 62,50, hat sich zweimal halbiert und danach nochmal ein ordentliches Drittel abgegeben und jetzt steht sie bei 48 Euro, bei 55, 56 US-Dollar und dann eben zu Bewertungen, ja, wo wir uns irgendwie doch verwundert die Augen reiben, denn für uns ist es, also für uns so richtig erklärbar, ist es für uns beide eigentlich nicht, oder?
Nun ja, was mich schon sehr stutzig macht, ist die ständigen Abstufungen der Sell-Side-Analysten. Ja? Also es ist nicht nur so, dass es ein bei Privatanlegern mittlerweile verhasste Aktie ist, wo man in Social Media kaum einen positiven Beitrag verfassen kann, ohne dann die Hater-Kommentare zu bekommen. Das sind halt die Leute, die damit 80% verloren haben. Und
manchmal sind es auch die Leute, die überteuerte Optionsscheine kaufen. Aber
genau. Aber es gibt ja Entwicklungen auch seitens der Analysten, die ihre Kursziele immer weiter runtersetzen, wo ich mich frage, sehen die ein anderes Unternehmen als ich? Haben die eigene Interessen? Dann gucke ich dann da drauf, okay, PayPal hat jetzt eine Banklizenz beantragt. Das gefällt vielleicht auch nicht jeder Bank, dass da jetzt Konkurrenz entsteht mit 430 Millionen aktiven Kunden. Also ich lese mir das immer durch, versuche es nachzuvollziehen, genau wenn da eben andere Meinungen kundgetan werden als meine eigene positive. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, weil für mich gibt es bei PayPal einmal die Geschichte des alten Managements und dann gibt es die Geschichte, Alex Chris kommt an Bord, tauscht das Management komplett aus und fängt an, wieder innovative Dinge zu tun. Ja, das ist jetzt, diese Geschichte hat vor 2,5 Jahren angefangen und es dauert seine Zeit, so einen Tanker einfach umzudrehen, ja.
Und ich meine, jetzt machen wir eins nicht, ne? Also wir machen jetzt nicht den Fehler und sagen, dass eine Bank eine total innovative Geschichte ist. Aber eine Bank, wenn ihr euch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es eben so, dass mittlerweile PayPal so im privaten, schnellen Bereich in der Tat so ein paralleles Bankkonto für mich ist, wo Zahlungen schnell rausgeschossen werden können, wo ich jemandem schnell sagen kann, ey, Boris, hier von dem Besuch beim Mittagessen vorher bei Hertha schuldest du mir noch 35 Euro waren es, oder der andere, der damit dabei war, dem habe ich mal schnell den Link für die 80 Euro geschickt. So, und das ist eben eine einfache Geschichte. Und damit haben Leute eben nicht mehr nur dieses Thema, dass eine Zahlung über PayPal erfolgt und dann von der Kreditkarte belastet wird oder vom Girokonto belastet wird, sondern Menschen fangen auch an, Guthaben auf diesen PayPal-Konten zu haben. Und vor dem Hintergrund macht es eigentlich totalen Sinn, eine Bank da zu gründen, weil man dann mit den Geldern, die da eben im eigenen PayPal-Universum so rumfliegen, signifikant mehr machen kann, als man es eben machen kann, wenn man keine Bank ist.
Ja, und bisher gehen halt Großteil dieser Teile der Wertschöpfung an die beteiligten Banken, die ja in so einer Transaktion dann immer noch mitgebraucht werden. Dass denen das nicht gefällt, also ich will ja hier keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber es ist schon auffällig, dass die Analysten aus den Banken PayPal gegenüber sehr, sehr negativ sind.
Ja. Ja, überraschend kam für mich ein bisschen, also auch unnötig eigentlich, diese komische Bardividende, die es auf einmal gibt, jetzt bei 14 Cent. Aber da haben sie auch gesagt, also erstmal ist Zielausschüttungsquote 10% des bereinigten Nettogewinns. Da sage ich dann, ist mir egal, tut mir in dem Sinne auch nicht weh und kann eben wiederum, das vergesse ich ja dann immer ganz leicht, dass es auch tatsächlich andere Menschen mit anderen Investmentmotiven als mich selber gibt. Und für andere Menschen ist eben wichtig, insbesondere für andere Anlageausschüsse, ist es wichtig, dass eine Aktie eine Dividende bezahlt. Und deswegen ist sie damit eben auch interessanter geworden für andere Investorenschichten. Der letzte Punkt, den ich eigentlich, also wo ich wirklich gespannt bin, was da jetzt nicht bei den kommenden Quartalszahlen, aber in den nächsten 6 bis 12 Monaten passiert, ist das, was im Oktober angekündigt wurde und bekannt gegeben wurde, dass PayPal den Ads Manager vorgestellt hat, also eine Werbeplattform, mit der kleine Händler eigene Retail-Media-Netzwerke aufbauen können und wo sie eben auch in den Dialog auf der PayPal-Plattform treten können. Und da hat man eben ein Geschäft, in dem Moment, wo da $1 ausgegeben wird, dem stehen so gut wie keine Kosten gegenüber, weil der Grenzertrag aus so einem Geschäft liegt bei 95%. Und das ist eben auch nochmal etwas, was spannend ist. Das heißt, da kann auch noch was obendrauf kommen. Da können neue Umsätze entstehen, die sehr, sehr margenstark sind. Dadurch kann die Nettomarge steigen. Also es gibt eben bei einigen Aktien, bei PayPal ist es jetzt so, bin ich sehr, sehr gespannt auf die Quartals- und dann Jahreszahlen. Das ist bei Angie, einem Unternehmen, was wir in der Sendung am Freitag ja beschworen hatten, im Grunde genommen ähnlich, dass ich da auch gespannt bin, wie werden die nächsten Quartals- und dann eben Ganzjahreszahlen ausfallen. Ja, bei PayPal wird es für mich ein bisschen spannender, weil ich da mit mehr Geld investiert bin.
Also ich glaube, dass die erfolgreiche Monetarisierung des Werbegeschäftes ein bisschen länger dauern wird als 3 oder 6 Monate. Aber es ist unglaublich spannend, auch sich anzugucken, wer da jetzt am Ruder sitzt. Also das ist sogar ein Deutscher, promovierter Mensch, ursprünglich von der Uni Mannheim. Der hat das Werbegeschäft bei Amazon aufgebaut, als nächstes bei Uber. Und jetzt wechselt er von Uber zu PayPal. Also das ist schon sehr, sehr viel. Uber ist, glaube ich, bei 1,5 Milliarden oder so Umsatz jetzt mit Werbung innerhalb von wenigen Jahren. Ich glaube, das ist wahnsinnig spannend. Wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass es dass es da großartig das Gesamtbild des Zahlenwerks verändern wird in 2026. Aber alleine diese Themen, die da jetzt beackert werden, und zwar nicht, indem man irgendeine überteuerte Übernahme macht, sondern indem man sich einfach erstklassige Leute an Bord holt, denen auch die Freiheit gibt, zu investieren und Innovationen voranzutreiben. Und das ist für mich die eigentliche Investment-Story bei PayPal. Und das in Verbindung eben mit den attraktiven Kennzahlen. Ich bin der Meinung, wir haben da die nächsten, aber da denke ich an 5 oder 10 Jahre, nicht an 6 oder 12 Monate. Ich glaube, wir werden viel Spaß haben.
In diesem Sinne baue ich diese Position hier eben auch so aus, dass sie rund ist. Die können wir dann ein bisschen runder machen. Bin ja ohnehin gerade im Geldausgang. Ich muss irgendwann auch mal wieder ein bisschen was verkaufen, damit wieder mal Kohle reinkommt. Ich kaufe jetzt nicht 30, ich kaufe 50, dann bin ich da. Das gefällt mir hier besser. Also 50 versuche ich auch da mal für 48 Euro zum Zuge zu kommen. Hat, wie ihr seht, dann eine 43-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich in einer Stunde ausgeführt werde, was mir komplett egal ist. Schön wäre, wenn die Aktie im Zuge einer gewissen Tagungsschwankungsbreite dann ein bisschen runtergeht und ich dann eben zu diesem glatten Betrag ausgeführt werde. Deswegen Shoot eingegangen, erteilt, natürlich noch nicht ausgeführt. Und deswegen stehen hier eben bei mir, bei der PayPal, weiterhin 75 Aktien, die dann eben im Moment mit einem Minus von 17,33% notieren. Und das Minus im privaten Bereich ist da ähnlich, aber ist in der Tat so bei mir jetzt die Aktie von den größeren Unternehmen in meinem Depot, was jetzt, wenn ich das richtig überblicke, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe ja ein gewisses Alter, da vergisst man auch manchmal was, an Position 2 gerückt ist, hinter der Samsung-Aktie. Und da bin ich dann, wie du auch, mit dabei, sehr gespannt, was da so passieren wird und wie viel Freude wir haben.
Wie stehst du da zu Übernahmegerüchten? Also könnte ja auch ein Move von OpenAI sein, zu sagen.
Also grundsätzlich ist es ein Thema, dass man sich irgendwann mal fragt, wenn so ein Ding einfach in der Größe und auch mit dem Geschäft dann da ist, warum übernimmt man das eigentlich nicht? Ich weiß nicht, wie reguliert das dann ist, dass eine Mastercard, eine Visa oder auch eine American Express dafür in Frage kommen, so etwas zu übernehmen. Wie gesagt, also in dem Moment, wo eine Aktie so günstig ist in meinen Augen, da kann man sich natürlich auch vor eventuellen anderen Gelüsten nicht schützen. Auch da kann das Thema Private Equity, also da der Kapitalmarkt das ja hier zumindest in unseren Augen offensichtlich nicht versteht, kann ja auch ein Private Equity Investor auf die Idee kommen zu sagen, naja, jetzt zahlen wir jetzt mal irgendwie $75 für, dann nehmen wir das Ding auch da von der Börse und gucken dann eben mal, was wir daraus machen können. Also auch das ist für mich total denkbar. Wäre halt blöd, weil eigentlich bin ich schon der Meinung, dass da eine ganze Menge drin steckt, dass man durch, auch da schlägt das Thema KI natürlich irgendwie rein, dass man Margen ausweiten kann. Ich hätte im Übrigen nichts dagegen, wenn die Margen bei den Wechselkursen, die PayPal da macht, etwas geringer ausfallen würden, weil die sind echt abstrus. Also wenn man sich da mal vergegenwärtigt, wenn man irgendwie eine internationale Zahlung tätigt, da muss man schon bei den Prozenten ganz schön schlucken, wenn man andere deutlich niedrigere Höhen da gewohnt ist. Aber da tröste ich mich im Moment damit, dass ich dann sage, dafür ist es eben eine der größten Positionen bei mir im Depot.
Siehst du?
Bei dir auch.
Bei mir
auch. Aber da noch was zu ergänzen, Stefan. Haben wir irgendwas zu PayPal aus unserer Sicht bei diesem Update jetzt nicht mit berücksichtigt, was noch eine Erwähnung verdient hätte?
Nee. Außer, dass aus US-Sicht endlich das Thema Venmo wirklich durch die Decke geht, was die Monetarisierung angeht.
Was heißt es? Das scheint mir, das klingt wichtig.
Also die sind jetzt, Venmo war ja in den USA bei jungen Leuten weit verbreitet, um Geld einfach auszutauschen. Was man in Deutschland ja gerne jetzt direkt mit PayPal sogar macht, ist in den USA Venmo. Und da gibt man jetzt eigene Debitkarten aus und das Ganze mit wesentlich größerem Erfolg als gedacht. Also man hat das erst vor 2 Jahren, glaube ich, begonnen zu monetarisieren. Und vorher hat man ja sogar kurzzeitig darüber nachgedacht, das Ganze zu verkaufen. Und jetzt eben diese Dual-Brand-Strategie, PayPal auf der einen Seite und Venmo insbesondere wendet sich dann an die jüngeren Zielgruppen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man kein angestaubtes Image bekommt. Das ist das alte PayPal und das wird jetzt sowieso von Apple Pay überrollt, sondern dass es dieses Thema Venmo gibt mit einer jungen Brand, einer jungen Zielgruppe und dass die richtig Geld verdient. Und ich glaube, das wird man immer mehr gerade jetzt in 2026, ich glaube, da werde ich hinhören, ob in der Quartalsberichterstattung nicht jetzt da wirklich angefangen wird, auch Zahlen über Venmo öfters zu kommunizieren.
Und das war's dazu. Und das waren unsere vier Drittel von Stefan Waldhauser in zwei Sendungen aufgeteilt. Lasst uns gerne wissen, was euch davon am meisten jetzt, wo ihr alle vier Aktien gehört habt, überzeugt hat und was euch auch am meisten abschreckt und warum. Mich würde parallel dazu noch interessieren, wie euch auch diese Länge, wir haben jetzt zwei Sendungen aufgenommen und statt einer, etwas längeren Echtgeld-TV-Sendung im Bereich von 90 Minuten, im Grunde genommen zwei Sendungen gemacht im Bereich 40 Minuten, wie euch das gefallen hat, wäre für mich ganz interessant. Ja, und ansonsten sage ich herzliches Dankeschön an Stefan. War schön, dass du wieder da warst.
Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt.
Genau, also spätestens in einem halben Jahr sollten wir uns da wiedersehen und euch dann hoffentlich auch. Also in diesem Sinne, bleibt gesund, investiert und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.